Ja, es ist jeden Sonntag auch eine Herausforderung und auch ein Drahtseilakt. Es gibt ja inzwischen auch Sonntage, an denen auch im Profibereich sowohl der erste FC Union als auch Hertha BSC sonntags spielen. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, davon ausgehen, dass wir durchschnittlich 48 Seiten am Sonntag produzieren, dann und um 22.30 Uhr alles in der Druckerei sein muss, dann kann es schon passieren, dass gegen 19 Uhr 40 Seiten noch offen sind. Da muss dann schon ein Rädchen ins andere greifen und auch die Technik mitspielen, damit das funktioniert.
Jackpot, Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin.
Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum Lotto Berlin Podcast Jackpot. Die heutige Folge heißt Daily Planet des Fußballs. Und warum die so heißt, das wollen wir euch gleich erklären. Wir sind Christian Friedrich von Lotto Berlin und ich bin Fabian von Wachsmann. Ich bin die neue Stimme des Podcasts Jackpot. Christian, dir geht's ganz ähnlich wie mir. Du bist Berliner, du lebst in dieser Stadt, du arbeitest in dieser Stadt und du treibst Sport in dieser Stadt. Und du hast, das hast du mir erzählt, ganz, ganz lange Fußball gespielt in dieser Stadt. Die Folge heute heißt Daily Planet des Fußballs. Fangen wir vielleicht mal an und du erzählst ein bisschen was von deiner Fußballkarriere, wenn man das so nennen kann.
Ja, also erstmal ja, herzlich willkommen zu unserer ersten Episode in diesem Jahr. Du hast vollkommen recht, das runde Element der Fußball begleitet mich seit Kindheitstagen. Ja, zum Profifußballer hat es nicht ganz gereicht. Vielleicht war es auch die gute Entscheidung, die glückliche Entscheidung in dem Fall, sich dem Glücksspielwesen bzw. Lotto Berlin anzuschließen. Denn irgendwann kommt man an einen Scheideweg, wo man sich auch entscheiden muss, unabhängig von dem, was noch in einem steckt, gehe ich eher den beruflichen Weg oder eher den sportlich-beruflichen Weg. Bei mir war es so, dass ja ich zumindest in die Richtung dieses Scheidewegs kam und dann mich aber doch für, ich sag mal, das Solide entschieden habe. Nichtsdestotrotz ist das runde Element ja wesentlicher Bestandteil, wie ich schon gesagt habe, auch wenn meine Fußballfarben weder weiß-blau noch rot-weiß die klassischen Berliner Farben sind. Mein Herz schlägt eher schwarz-gelb, aber darum soll es hier gar nicht gehen, sondern es geht eher darum, dass ich einfach das Medium Fußballwoche irgendwie seit Kindheitstagen, zumindest seit meinen Fußballtagen kenne, denn ich kann mich daran erinnern, dass es nichts Schöneres gab, beim ersten Training am Montag, ja, für uns älteren Zuhörer, wir kennen es noch auf jeden Fall in Zeitungsform, noch richtig zu blättern und nachzuschauen, wie haben denn die anderen gespielt? Wie haben denn die anderen auch aus den Nicht-Profi-Ligen gespielt und sich darüber auszutauschen?
In welcher Liga? Wie hoch hast du denn gespielt?
Ich hatte das Glück, dass ich bis zur Verbandsliga spielen durfte, damals noch mit dem Adlershofer BC. Mein Kollege Michael Schwanz-Kaufmann, sehr guter Fußballer, ebnete mir ein bisschen den Weg. Ich war zu dem Zeitpunkt, ja, wie alt werde ich gewesen sein, 18, 19, habe kurz mal bei Tennis Borussia in der Jugend vorbeigeschaut, hatte eine tolle Saison mit Mirko Slomka. Also es gibt sicherlich viele, viele Menschen, die wesentlich besser kicken können als ich, aber es gibt halt auch ein paar, die es vielleicht schlechter können. Also deshalb alles in Ordnung.
Halten wir das mal an dieser Stelle fest. Du hast eigentlich deine ganze Jugendzeit gekickt, auch danach noch. Und die Fußballwoche war ein regelmäßiger Begleiter. Warum heben wir hier so auf die Fußballwoche ab? Weil wir heute bei der Fußballwoche zu Gast sind. Und wir werden heute über die Fußballwoche reden. Ich für mich kann sagen, ich bin mit der Fußballwoche von klein auf sozialisiert worden, egal ob das Wacker 04 war, der SCC, Blau-Weiß 90, Hertha BSC, Tennis Borussia, all diese Clubs und von was all diese Clubs eint, ist ja, dass sie nicht durchgehend erfolgreich waren, dass sie also zwischendurch immer wieder auch in wirklich unteren Ligen gespielt haben und da gab's eigentlich nur ein Blatt, was darüber berichtet hat. Und das war die Fußballwoche. Und deswegen war die Fußballwoche ein ständiger Begleiter. Wir sind heute bei der Berliner Fußballwoche. Und jetzt freue ich uns auf unseren Gastgeber und unseren Gesprächspartner. Denn der, das ist Mr. Fußballwoche. 40 Jahre hat er die Fußballwoche mit geprägt, mit gestaltet. In den 80ern hat er hier gelernt und volontiert. 2006 bis 2024 war er der Chefredakteur der Fußballwoche. Jetzt ist er der Herausgeber des Blattes und jetzt ist er hier, Horst Bläsig. Einen wunderschönen guten Tag. Schön, dass wir hier sein dürfen. Hallo, Horst.
Ja, willkommen auch von mir.
Wenn ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut, weil das so eine lange Zeit ist. Und jeder, der schon lange berufstätig ist, weiß, wenn man so lange an einem Ort arbeitet, muss das ein besonderer Ort sein. Was ist dieser Ort für dich? Was ist die Fußballwoche für dich?
Ja, ich muss erstmal vorausschicken, also 40 Jahre waren es nicht ganz. Es sind also gute 30 Jahre vielleicht, auch mit Unterbrechungen. Ich habe also, das hat es so richtig gesagt, mein Volontariat hier abgeschlossen, Ende der 80er Jahre, war dann Jungredakteur bei der Berliner Morgenpost, bin dann von 1992 bis 2000 zur Fußballwoche zurückgekehrt als Redakteur, war dann wieder bei der Berliner Morgenpost und der Welt für die Berichterstattung über Hertha BSC und den ersten FC Union hauptsächlich verantwortlich. Ja, und seit 2006 dann als Chefredakteur zum dritten Mal wieder bei der FUBU.
Dann fragen wir anders, was hat dich jedes Mal bewegt, doch wieder nach Hause zurückzukommen zur Fußballwoche? Was ist das Besondere hier?
Ja, mir ging es eigentlich ähnlich wie euch, auch wenn ich kein gebürtiger Berliner bin. Ich bin 1979 nach Berlin gekommen, also vor nunmehr 46 Jahren. Bin dann auch, weil ich auch selber im Verein Fußball gespielt habe, natürlich schnell auch auf die Fußballwoche gestoßen, zumal ich auch darüber hinaus Fußball interessiert war. Ich habe es bei Weitem nicht bis in die Verbandsliga gebracht. Also ich habe letztlich hobbymäßig im Verein Fußball gespielt, in unteren Mannschaften. Erst bei Rapide Wedding, dann bei Hansa 07. Aber da war es eben auch genauso in den 80er Jahren. Man hat die Fußballwoche gekauft montags. Man wollte wissen, wie haben die anderen in der Staffel oder Abteilung gespielt. Und für mich war es auch von Anbeginn, also ich wollte auch nach Berlin kommen. Also es war auch mein Wunsch, weil jetzt keine Verlegenheit, wie vielleicht bei anderen, dass man nicht zur Bundeswehr wollte oder vielleicht wegen des Studienplatzes und hierher versetzt wurde. Nein, es war mein Wunsch, nach Berlin zu gehen. Und ich habe mich auch für Berliner Geschichte und Berliner Sportgeschehen interessiert. Und für mich war die Fußballwoche eigentlich von Anfang an, und das ist bis heute geblieben, wirklich ein Stück Berlin, also ein Stück, es gehört einfach zu Berlin dazu. Sicherlich hat man dann auch mal, weil man auch über die Bundesliga noch über andere Vereine mehr erfahren wollte, auch mal den Kicker gekauft. Aber eigentlich war von Anbeginn die Fußballwoche am Montag die Pflichtlektüre.
Weil es Berlin ist. Und wenn du über Geschichte sprichst, wir sitzen hier in den Redaktionsräumen der Fußballwoche und genau gegenüber von mir ist eine riesengroße Wand mit einem Fußballwochenarchiv und das reicht tatsächlich zurück bis 1923. Das ist lebendige Geschichte dieser Stadt. 1944 wurde die Fußballwoche dann zwischenzeitlich natürlich kriegsbedingt eingestellt und 1950 ging es dann weiter. Vorher aber, 1930 und 31 ist Hertha deutscher Meister geworden. Hast du da eine Idee von, ob das der Zeitung damals geholfen hat, der Erfolg eines Berliner Teams?
Also das lässt sich natürlich nicht seriös beantworten, weil es damals ja auch keine Verkaufszahlen und Abrechnungen in der Art wie heute gab. Insgesamt kann man natürlich sagen, dass die Fußballwoche 1923 zu einer Zeit gegründet wurde, als Fußball in Deutschland Massensport wurde. Das war ja sozusagen bis vor dem Ersten Weltkrieg noch nicht der Fall, aber in den 20er Jahren setzte ein unheimlicher Boom ein von Aktiven, aber auch bei den Zuschauern, also das fünfstellige Kulissen häufiger da waren, auch bei normalen Punktspielen. Und in diesen Boom bettete sich eben auch die Gründung der Fußballwoche durch den Verleger Kurt Stoff damals ein. Und ich denke schon, dass auch in Berlin natürlich die Erfolge von Hertha BSC, und Hertha hat ja auch Jahre vorher schon im Endspiel um die deutsche Meisterschaft gestanden, aber dann leider immer verloren, dass das natürlich den Absatz auch gefördert hat. Es gab auch zu der Zeit, auch noch in den 30er Jahren, 1936 zu Olympia, teilweise mehrere Ausgaben in der Woche. Also auch zur deutschen Meisterschaft von Hertha BSC gab es dann nochmal zwei Tage später nochmal eine Extra-Ausgabe mit ganz vielen Bildern, sechsseitigen Spielbericht, Bericht von der Rückfahrt aus Düsseldorf vom Finale. Also ich denke schon, dass da auch entsprechend Käufer für die Berichterstattung gab.
Wir haben es gerade gesagt, im Krieg war dann irgendwann kriegsbedingt Schluss. Und erst 5 Jahre nach dem Krieg wurde dann wieder angefahren und dann war die Stadt geteilt. Und ganz interessant ist ja, diese Teilung der Stadt, da hat die Fußballwoche auch geteilt. Es gab dann 2 Fußballwochen, die Berliner Fußballwoche im Osten, die Fußballwoche im Westen. Hattet ihr eigentlich was miteinander zu tun, redaktionstechnisch? Gab es da Austausch? War das immer noch zumindest gefühlt eins oder war das völlig separiert voneinander?
Ja gut, das kann ich natürlich auch nur bestenfalls vom Hören sagen von älteren Kollegen, die meisten leben ja heute nicht mehr, berichten. Interessant ist, die neue Fußballwoche im Osten wurde noch etwas früher gegründet, als die Berliner Fußballwoche wieder gegründet wurde. Das hatte auch unter anderem den Grund, dass der Verleger Kurt Stoff erst 1949/50 aus der sowjetischen Kriegsgefangenschaft zurückkam und dann eben erst die Fußballwoche wieder gegründet hat. Ich denke, die beiden Blätter, die existierten nebeneinander her. Es war ja auch gerade in den 50er Jahren, Zeiten des Kalten Krieges, auch teilweise auch von der neuen Fußballwoche im Osten sehr politisch geprägt. Auch da haben wir teilweise Jahresbände im Archiv, wo man das nachlesen kann. Also eigentlich hatten die Redaktionen nichts miteinander zu tun. Was es allerdings gab, und das ist auch ganz interessant, es gab natürlich persönliche Kontakte. Man kannte sich. Also ein Micky Weise, der später Präsident des Verbandes Deutscher Sportjournalisten war und Sportchef bei der Morgenpost, praktisch bis zu seinem Tode Kolumnist bei uns, der ist in Oberschöneweide aufgewachsen, ist dann in den Westen gegangen, hat aber natürlich auch viele Ostkollegen noch aus der Zeit vor Mauerbau gekannt und unter anderem auch vom DDR-Fernsehen, der damals das Europacup-Spezial gemacht hat, Atze Müller, das waren also zusammen zur Schule gegangen. Aber spätestens mit dem Mauerbau waren natürlich dann alle Kontakte gekappt. Aber man hat sich dann teilweise noch bei internationalen Anlässen getroffen. Und da gibt es diese schöne Anekdote, dass diese beiden Jungs aus Oberschöneweide sich dann bei der WM 1970 in Mexiko, beide waren akkreditiert, getroffen haben. Und beide haben erzählt, sie hätten so viel Tequila getrunken, sie wüssten nicht mehr, wie sie ins Hotel gekommen sind. Also die beiden Jungs aus Oberschöneweide mussten erst nach Mexiko fliegen, um sich dort mal, um da mal wieder einen Abend zu verbringen, ne?
Weißt du, ob die jeweils anderen Ligen Themen waren in den Blättern?
Also ich würde mal sagen, bei der Berliner oder Westberliner Fußballwoche wurde eigentlich der DDR-Fußball sehr stiefmütterlich behandelt. Also da gab es Ergebnisse, Tabelle, ich glaube noch nicht mal die Ansetzung für den nächsten Spieltag, obwohl ja Westberliner durchaus in den Jahn-Sportpark oder in die Alte Försterei oder ins Stadion der Weltjugend hätten fahren können. In der neuen Fußballwoche in der DDR war es bis Anfang der 60er ja noch ein bisschen anders. Da wurde sehr ausführlich über den Fußball im Westen berichtet, auch in West-Berlin. Hatte den politischen Hintergrund, weil die DDR-Führung damals noch offensiv die Wiedervereinigung proklamiert hat als Ziel, was dann mit dem Mauerbau und später nach dem Wechsel von Ulbricht zu Honecker sicher geändert hat, weil man dann im Prinzip von einer eigenständigen Nation gesprochen hat und dieses Gesamtdeutschland gar nicht mehr thematisiert hat. Ne? Nach der Wende war es allerdings so, dass etliche Kollegen aus dem Osten, die dann teilweise in Rente gegangen sind oder teilweise auch Arbeitsplätze verloren haben, bei uns dann freie Mitarbeiter wurden. Also Günther Simon zum Beispiel, stellvertretender Chefredakteur der Ostfußballwoche, hat dann bei uns Anfang der 90er Jahre die NOV Oberliga Mitte betreut, war dann auch noch Kolumnist, hat also jahrelang die Fußnote geschrieben. Und es gab etliche Kollegen aus dem Osten, die durch diese persönlichen Kontakte, die dann wieder aufgefrischt wurden, die dann hier Klassenmitarbeiter wurden, auf die Amateurplätze gingen, berichtet haben. Und das hat sich eigentlich ganz schnell zusammengefügt. Und meiner Ansicht nach war das auch eine sehr gute Sache, weil das verhindert hat, dass wir als Westberliner Blatt auch auf den DDR-Fußball nur einen Westblick haben, sondern wir hatten eben auch Kollegen aus dem Osten, die das aus ihrer Warte und auch mit ihrem Wissen, fundierten Wissen, mit ihrer Erfahrung auch vermitteln konnten. Und ich glaube, das hat einen guten Mix ergeben, weil eigentlich so diese auch Wertschätzung des Ostfußballs bei uns immer vorhanden war, auch wenn er vielleicht sportlich nicht diesen Erfolg hatte wie die Bundesrepublik, ne?
Kommen wir direkt nämlich zum nächsten Thema. Bevor ich hier heute hergefahren bin, hat mir mein Kollege aus dem Stadion, Udo Knirim, erzählt, er ist zweimal in der Mannschaft des Tages in der Kreisliga gewesen, in der FUVO. Und genau das ist das, was die FUVO hier ausmacht, dass sie eben über den gesamten Berliner Fußball, vor der Wende eben vor allen Dingen über den West-Berliner Fußball, nach der Wende über den Gesamt-Berliner Fußball berichtet hat. Von ganz unten bis ganz oben, alles ist abgebildet. Und das ist, glaube ich, auch was uns beide so berührt hat, vor allen Dingen dich auch als aktiven Spieler, Christian, dass man wirklich nicht nur lesen konnte, wie ist das Ergebnis gewesen und auch das Ergebnis bei anderen, sondern auch, wie haben die gespielt, so richtig mit Aufstellung und auch einer kleinen Spielanalyse von all diesen Spielen.
Auf jeden Fall. Und das Faszinierende ist ja, dass im Jugendbereich nicht Schluss ist, sondern es geht halt wirklich runter bis zu den Kleinsten, beziehungsweise auch, die wichtigen A-, B-, C-Jugendligen. Das ist halt das, was ich ansprach, was halt so fasziniert hat. Man hat gelesen und da ich auf der Sportschule war, hatte man natürlich ganz viele Berührungspunkte mit Fußballern aus anderen Mannschaften. Und wenn man dann natürlich mit stolzer Brust nach einem erfolgreichen Spieltag am Montag dann, ich sage jetzt mal, die Schlagzeile hatte, ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, Friedrich entscheidet das Spiel. Da musste man denjenigen schon ganz schön einfangen. Das hat man auch gut hinbekommen. Ja, in so einer jungen Klasse geht das dann ganz schnell. Aber das war natürlich genau das Element. Und wenn man dann auch gesehen hat, wie haben die anderen gespielt, man musste sie gar nicht erst fragen, sondern man wusste es einfach schon. Und mit dem kleinen Spielbericht war natürlich alles sehr faszinierend. Wie kann das sein, dass eigentlich am gestrigen, vorgestrigen Tag jemand dabei gewesen ist und es so schnell ging? Ja, wir reden hier über die, aus meiner Sicht, 90er Jahre rum. Heutzutage, ja, sicherlich ist alles möglich, aber auch zu der damaligen Zeit, es funktionierte einfach, dass Montag früh der erste Weg im Zeitungskiosk direkt zur FUVO ging. War ja auch nicht so, dass sie sich nur einer kaufte. Ja, theoretisch hätte man ja sagen können, einer holt die FUVO. Nee, man wollte selber das Exemplar haben, wo halt vielleicht auch der eigene Name im Spielbericht stand und dann am besten noch markiert und nochmal rumgeben und kann ich nochmal und wie ist eigentlich das Torverhältnis und also dieses Gesamtgesellschaftliche, was so eine Fußballmannschaft ausmacht. Zwischen sehr, sehr starken Spielern, den weniger starken Spielern, dann Kommentar vom Trainer und das alles in diesem Gefüge, das alles vereint in einem Artikel von einem sehr objektiven Beobachter, der da unparteiisch aufs Spiel blickt. Ja, das war einfach eine ganz tolle Sache und ich denke mal für alle, die sich in meinen Worten gerade ein bisschen wiederfinden, unvergesslich.
Horst, da stellt sich die Frage, wie habt ihr das bewerkstelligt? Du hast gerade erzählt, als sich eine weitere Fußballwelt im Osten geöffnet habt, hattet ihr das Glück, dass ihr tatsächlich Kollegen von drüben bekommen habt, die dann auch authentisch, glaubwürdig über diesen Fußball berichten konnten. Aber es geht ja eben nicht nur darum, die Spiele abzudecken, sondern das muss ja auch noch handwerklich richtig gemacht sein. Glaubwürdig, authentisch für die Fußballer, dass sie sich da auch wiederfinden. Und wenn ihr so viele Spiele abbildet, wie ihr das tut und wie ihr das getan habt, wie ist das organisiert? Wo habt ihr die ganzen Menschen her? Wie arbeiten die für euch? Wo findet ihr die?
Ja, wir haben natürlich am Wochenende einen sehr großen Pool von Mitarbeitern. Einmal haben wir am Sonntag hier in der Redaktion für jede Spielklasse oder für jeden Bereich wie Senioren, Jugendfrauen, einen Mitarbeiter und haben darüber hinaus etliche freie Mitarbeiter, die auf den Plätzen sind, sich die Spiele anschauen, berichten, ihre Berichte dann hier in die Redaktion schicken. Ja, es ist jeden Sonntag auch eine Herausforderung und auch ein Drahtseilakt. Es gibt ja inzwischen auch Sonntage, an denen auch im Profibereich sowohl der 1. FC Union als auch Hertha BSC sonntags spielen. Das heißt, es kann dann an so einem Wochenende eigentlich nie kaum etwas vorproduziert werden. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, davon ausgehen, dass wir durchschnittlich 48 Seiten am Sonntag produzieren und um 22.30 Uhr alles in der Druckerei sein muss, dann kann es schon passieren, dass gegen 19.40 Uhr Seiten noch offen sind, einfach bedingt durch die Ansetzungen. Und das ist natürlich dann schon, da muss dann schon ein Rädchen ins andere greifen und auch die Technik mitspielen, damit das funktioniert. Bislang, toi toi toi, ist das fast immer gelungen. Um noch auf deine Frage zurückzukommen, unsere Mitarbeiter, das ist eigentlich ein breites Spektrum. Wir haben sowohl altersmäßig als auch berufsmäßig ganz unterschiedliche Kolleginnen eher selten, was sich vielleicht und hoffentlich auch mal ändern wird. Also zwischen 18 und fast 80 ist fast alles dabei. Es gibt hauptberufliche Journalisten, also Festangestellte bei uns, auch Journalisten, die freiberuflich ausschließlich davon leben. Dann gibt es Studenten, die die Fußballwoche als Sprungbrett sehen und hoffen, dadurch auch einen Einstieg in den Beruf zu bekommen. Das hat im Laufe der Jahrzehnte auch immer wieder geklappt. Also man staunt manchmal, wer alles hier bei der Fußballwoche, wenn man im Archiv auch guckt oder es teilweise auch dann erzählt bekommen hat, wer hier alles mal gearbeitet hat. Norbert König vom ZDF hat hier auch mal die Landesliga gemacht und einen Gerd Kraus, der auch mal Hertha BSC Pressesprecher war, hat hier auch die Kreisliga A gemacht und Kollegen beim Tagesspiel und bei der Morgenpost genauso. Also viele haben hier ihre ersten beruflichen Schritte gemacht. Dann kommen Fußballenthusiasten hinzu, Menschen, die im Hauptberuf Lehrer, Polizist oder was auch immer sind, fußballbegeistert sind, gerne auf die Plätze gehen, gerne schreiben, vielleicht dann das Honorar dann separat beiseite legen, um vielleicht eine kleine Reise mal zu machen am Saisonende. Ja, das ist also breit gefächert. Was man allerdings sagen muss, was die Suche nach neuen Mitarbeitern gestaltet sich immer schwieriger. Also wir brauchen eigentlich Nachwuchs und sind auch bestrebt, unsere Redaktion in dem Punkt zu verjüngen. Aber es hat sich so ein bisschen Bereitschaft, jeden Sonntag auch fest hier in der Redaktion zu verbringen, was ja a priori nicht beziehungs- und familienfreundlich ist, die Bereitschaft und Verbindlichkeit, die hat schon nachgelassen. Also die junge Generation gewichtet da die Prioritäten anders, was schon nicht unbedingt verkehrt ist. Aber als ich Volontär war und die damals älteren Kollegen erlebt habe, da war das noch so, da musste man dann gar nicht fragen, ob die am nächsten Sonntag da sind. Die waren jeden Sonntag da. Und Urlaub haben sie gemacht, wenn die Saison zu Ende war. Und das ist heutzutage nicht mehr so.
Aber vielleicht wollen wir die Möglichkeit einfach mal nutzen. Also, liebe Zuhörer, wer fußballbegeistert ist, wer glaubt, auch im Schreiben sein Heil gefunden zu haben oder einfach nach dem Hören unserer Episode sagt, Mensch, das, was der Horst hier so sagt und die FUVO an sich, Mensch, da habe ich ja noch gar nicht dran gedacht. Darf sich doch gerne melden, oder Horst?
Gerne.
Was meinst du?
Wir freuen uns.
Und wo?
Ja, direkt per Mail oder anrufen oder vorbeikommen hier in der Lützowstraße 102 bis 104 in Tiergarten Süd, also jetzt großer Bezirk Mitte. Also jeder neue Mitarbeiter ist uns willkommen.
Genau so machen wir es. Ich habe es auch mal probiert, habe aber irgendwie mich dann am Ende nicht getraut, den Artikel abzuschicken. Ich fand ihn, glaube ich, selbst nicht so überzeugend, dass ich dachte, nee, das ist nicht gut genug. Verrät uns noch, wie viele Leute im Einsatz sind an so einem Wochenende?
Also in der Redaktion selbst circa 15, auf den Plätzen nochmal ein Kreis von 40 Mitarbeitern. Und hinzu kommen natürlich noch die Mitarbeiter außerhalb Berlins. Also wir berichten ja auch aus der Regionalliga und aus der Oberliga von den Plätzen außerhalb Berlins. Da kommt dann natürlich noch ein ganzer Kreis hinzu, von Rostock bis nach Dresden. Das sind in der Regel Kollegen von den Tageszeitungen, die uns mit beliefern. Also wenn ein Berliner Verein wie Hertha Zehlendorf jetzt im Plauen spielt, dann macht das ein Kollege aus Plauen, ne?
Da muss keiner hinfahren. Nun ist ja der Fußball noch mal breiter geworden in den vergangenen Jahren, weil sich zum Glück der Frauenfußball so toll entwickelt hat. Kriegt eine ganz andere Relevanz. Immer mehr Menschen spielen oder immer mehr Frauen spielen Fußball. Immer mehr Menschen besuchen die Spiele auch. Wie geht ihr damit um? Ich könnte mir vorstellen, ihr musstet auch noch mal kräftig aufsatteln, um das eben auch noch mit abzubilden.
Ja, naja, dazu muss man natürlich sagen, dass die Fußballwoche den Frauenfußball schon immer eigentlich zum Inhalt hatte. Also auch in den 70er Jahren hatte der Frauenfußball schon seinen Platz bei uns. Insofern ja, war das mal gar nicht so eine große Veränderung, die stattgefunden hat. Was wir natürlich auch gemerkt haben, dass wir auch ein bisschen in unserem Denken auch uns verändern müssen. Also jahrelang war der Frauenfußball hinter dem Männerfußball. Und irgendwann hat es dann mal auch bei uns Kling gemacht und wir haben gesagt, es kann eigentlich nicht sein, dass wir wenn der erste FC Union in der zweiten Bundesliga spielen sollte oder auch Viktoria 89 über Hertha BSC dann noch nachrücken sollten und wir auch eine attraktive Regionalliga bei den Frauen haben, dann kann es doch nicht sein, dass der Frauenfußball bei uns hinter der Kreisliga C kommt. So, und das haben wir jetzt schon mal geändert. Also jetzt hat er der Frauenfußball immerhin seinen Platz schon mal hinter Berlin und Brandenburg-Liga. Und das wird sich sicherlich auch mit der neuen Saison nochmal ändern, wenn Union, was sicher abzeichnet, in die Bundesliga aufsteigen sollte, vielleicht noch ein zweiter Berliner Verein in die zweite Bundesliga, dann müssen wir dem natürlich auch in der Platzierung Rechnung tragen.
Braucht ihr dafür dann auch nochmal extra Expertinnen?
Ja, ich hatte ja eben schon gesagt, also mit Kolleginnen, was Kolleginnen anbelangt, sind wir dünn gesät. Das war übrigens auch mal anders. Wir hatten ja über Jahre und fast Jahrzehnte in der Anneliese Weidner eine Kollegin, die den ganzen Frauenfußball in der Fußballwoche gemacht hat. Jetzt würden wir uns natürlich auch gerade in dem Bereich freuen, wenn wir eine junge Mitarbeiterin gewinnen könnten, die die Berichterstattung übernimmt, sozusagen federführend. Wobei wir allerdings jetzt nicht der Meinung sind, dass über Frauenfußball nur Frauen und über Männerfußball nur Männer berichten können. Also,
aber Mädels, natürlich, der Aufruf auch an euch, wenn euer Weg vielleicht in den Bereich des Journalismus oder jemand vielleicht auch im Journalismusstudium etc. sowas anstrebt, meldet euch bei Horst. Hier könnt ihr eure tollen ersten Erfahrungen, was dieses angeht, sammeln und ja, ich denke, Bestandteil des tollen Teams werden.
Ja. Und Frauen können sehr wohl auch über Männerfußball schreiben.
Auf jeden Fall. Wir haben es gesagt, in den 80ern war es wirklich so, dass jeder Spielende hat sich die Fußballzeitung, die Fußballwoche geholt, hat geguckt, was steht über meine Spiele drin, was steht über unsere Gegner drin. Ich habe sogar gelesen, Pierre Littbarski hat sich die Fußballwoche nach Köln schicken lassen, damit er noch sieht, wie seine Kumpels in den unteren Ligen nicht nur gespielt haben, sondern auch performt haben. Und so hat das funktioniert. Und es gab ja auch überhaupt gar kein anderes Medium, was das abgebildet hat. Heute hat sich diese Welt ein bisschen verändert. Das Internet ist plötzlich da. Ich persönlich glaube ja nicht dran, aber irgendwie scheint es ja doch zu funktionieren. Und ist natürlich eine Konkurrenz, weil inzwischen gibt es in Echtzeit Spielberichte. Man kann Ticker sehen, man kann Ergebnisse sehen. Was bedeutet das für euch?
Ja, es ist also ein enormer Wandlungsprozess und auch eine enorme Herausforderung für uns. Sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich dem Ganzen noch standzuhalten. Wir sind ja seit 2008 eine GmbH in Berlin, also betreiben die Fußballwoche von Berlin aus, haben das jetzt über das Jubiläum 100 Jahre Fußballwoche 2023 hinaus geschafft. Aber es wird eben, wie du schon gesagt hast, zunehmend schwieriger, eine Balance zu finden zwischen der reinen Bericht, Ergebnisberichterstattung oder der Aktualität und Magazincharakter. Ich weiß es ja auch noch, wir hatten das ja vorhin schon angeschnitten, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, musste man montags die Fußballwoche kaufen, um überhaupt zu erfahren, wie andere gespielt haben. Man hätte sonst in Vereinsheimen anrufen müssen sonntags und in der Hoffnung, dass irgendwie der Wirt einem sagen kann, wie die erste oder wie die zweite gespielt hat. Dann gab es, glaube ich, Mitte, Ende der 80er Jahre im SFB die ersten Ergebnistafeln, so um 23 Uhr oder 23.30 Uhr, wo man ganz schnell gucken musste, Landesliga Staffel 1, wie sind die Ergebnisse, mitschreiben, das ging gar nicht, das wurde kurz eingeblendet.
Ging aber auch erst 3 Tage später, weil die oft gar nicht aktualisiert worden sind.
Ja. So, und das ist natürlich alles komplett anders geworden. Also auch mein Sohn, der hat bis zur C-Jugend Fußball gespielt. Ich weiß noch, wenn wir sonnabends irgendwo im Auto saßen, er hatte im Auto schon über Fußball.de, wusste der schon, wie die anderen gespielt haben. Dafür muss man keine Fußballwoche mehr am Montag kaufen. Aber gerade unsere Stammleser, und wir haben zum Glück einen sehr stabilen Abonnentenstamm, die schätzen es natürlich, dass sie diese Gesamtüberblick über den Berliner Fußball nach wie vor in einem Blatt in der Hand haben. Das heißt, es fängt an mit der Bundesliga und hört mit der Kreisliga C oder der Jugend oder dem Betriebssport auf. Und ich glaube, das wird auch immer noch von den Stammlesern sehr geschätzt. Nichtsdestotrotz wissen wir natürlich, dass wir auf Dauer mit, oder wissen das schon seit längerem, dass wir auf Dauer mit einer reinen Ergebnis- oder Spielberichterstattung auch nicht mehr weiterkommen und sind dabei jetzt eigentlich sowohl eine Transformation ins Digitale zu bewerkstelligen, als auch im Print zunehmend dem Magazincharakter Gewicht zu geben. Magazincharakter heißt interessante Lesegeschichten, Hintergrundgeschichten, Dinge, die man nicht woanders liest, also die wir dann vielleicht auch nur exklusiv haben und nicht in dieser Fülle von anderen Angeboten vorhanden sind. Da hat uns, auch wenn das insgesamt eine ganz harte Zeit war, da hat uns die Corona-Zwangspause eigentlich auch so ein bisschen auf die Sprünge geholfen, weil wir da eigentlich über Nacht gezwungen waren, eine ganz andere Fußballwoche zu machen. 15 Monate kein Spielbetrieb im Amateurfußball und wir mussten ja trotzdem, oder wollten, nicht mussten, wollten auch wöchentlich weiter erscheinen. Und da waren wir gezwungen zu überlegen, was kann man eigentlich noch machen, was Serien, A bis Z des Berliner Fußballs, die Geschichte aller Berliner Vereine und andere Themen. Oder auch jetzt, dass man sich mal mit einem Spieler trifft oder auch telefonisch, der vielleicht gar nicht im Fokus hier ist, der jetzt im Ausland spielt, in Italien oder Schottland. Also einfach Exklusivthemen, die über die reine Berichterstattung vom Spielbetrieb am Wochenende hinausgehen. Und davon erhoffen wir, dass die Fußballwoche auch noch ein paar Jahre gedeiht.
Also das eine ist die Konvertierung in immer mehr Magazinformat im Printbereich. Und auf der anderen Seite hast du gesagt, auch Digitalisierung. Wie sieht denn die Digitalisierung bei der Fußballwoche aus?
Ja, wir entwickeln das jetzt seit relativ kurzer Zeit. Wir haben jetzt eine App, Diago. Die beinhaltet auch unter anderem das E-Paper, hat auch natürlich den Vorteil, dass gerade auswärtige Leser jetzt auch schon am Sonntag Mitternacht die frischen Inhalte der jeweiligen Ausgabe bekommen können und nicht erst auf dem Postweg vielleicht bis Dienstag warten müssen. Aber natürlich auch alle Berlinerinnen und Berliner oder hier nach wie vor wohnhaften Fußballanhänger haben also die Möglichkeit, das E-Paper dann schon um Mitternacht zu lesen oder eben Montag auch sehr früh. Die App beinhaltet aber auch Sonderthemen unter der Woche, die im Print nicht enthalten sind. Also es wird immer auch auf aktuelle Entwicklungen im Berliner Fußball eingegangen und zusätzlicher Lesestoff angeboten. Ja, das Ganze gibt's also auch zu attraktiven Preisen und auch als Testabo. Wir hatten jetzt auch eine Aktion Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit dem ersten FC Union. Da konnte also auch jeder Unioner ein Testabo kostenfrei für 3 Monate abschließen, um überhaupt mal zu sehen, was das Ganze beinhaltet. Das Ganze war auch ohne jedes Risiko oder ohne jeden Kaufzwang, ist automatisch ausgelaufen oder läuft automatisch nach 3 Monaten aus. Dasselbe haben wir jetzt in Zusammenarbeit mit dem Berliner Fußballverband organisiert, dass wir direkt die Vereine auch angesprochen haben, inwieweit das für sie von Interesse sein kann. Ja, und da hoffen wir, dass das so peu à peu wächst. Das geht alles nicht von heute auf morgen, das erfordert Zeit. Aber das ist letztlich unabdingbar, dass wir auf dem Sektor vorankommen. Wir sind jetzt auch bei Facebook und bei Instagram, haben in relativ kurzer Zeit bei Instagram 4.600 Follower, immerhin. Also so lange machen wir das noch nicht. Und ja, ich denke, dass wir da auf dem... Und hoffe, dass wir da auf dem richtigen Weg sind.
Also Horst, es gibt keine Ausreden, um an der FUVO vorbeizukommen. Entweder als Blatt oder in der App.
Lass mich noch ganz kurz raten. Die App heißt Fußballwoche und gibt es in allen App-Stores.
Diago.
Das ist schon nochmal...
Diagonalpass. Wir werden das irgendwann auch vom Namen her nochmal anpassen. Wir hatten ja auch immer noch unsere Homepage. Dann ist Diago als App dazugekommen. Also irgendwann wird das Ganze sicherlich auch unter einem...
Ich muss auch dazu sagen, Diago ist schon ein bisschen Fachwerk. Fußballer wissen, dass wenn ein Diagonalpass ansteht, dann rufen die nicht über den ganzen Platz Diagonalpass.
Ja.
Ja, das wäre sonst ein bisschen zu auffällig. Aber Diago ist eine Begrifflichkeit, aber Fabian, ich gebe dir recht.
Oder so wie früher ist. Dann mal gerufen wurde, Otto, mach einen Huf.
Ja, du, ich kann mich an einen Hertha-Trainer erinnern, der eigentlich ausschließlich Diago reingerufen hat. Und zwar immer wieder. So, dass wir uns schon gefragt haben, ob das einzige Mittel ist. Es ist schon länger her und ich werde auch überhaupt nicht verraten, wer das gewesen ist. Ist nur wichtig gewesen, damit man die App dann eben auch findet. Wenn ihr nach Fußballwoche sucht, Diago heißt die Fußballwoche. Aber kommen wir noch mal weiter, denn eure Kooperation zwischen der Fußballwoche und Lotto Berlin besteht ja nicht nur in einer Kampagnenschaltung zur Prävention, sondern eben auch aus anderen Kooperationen. Ihr kürt die besten Fußballerinnen der Stadt regelmäßig gemeinsam. Erzählt mal davon.
Ja, Horst, bitte.
Ja, naja, ich würde auch gerne noch mal vorausschicken, dass diese Partnerschaft Lotto Berlin, Fußballwoche ja eigentlich schon seit Jahrzehnten besteht. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dabei auch noch, dass die Beträge, die jeder für seinen Lotto-Tippschein beispielsweise einzahlt, dass die ja letztlich nicht einem Privatunternehmen zugutekommen, wie bei Wettanbietern, also nicht dazu führen, dass sich irgendjemand irgendwo bereichert daran, sondern das sind ja Mittel, die in den Berliner Sport fließen.
Du hast vollkommen recht, Horst.
Und auch in die Berliner Kultur. Und das ist, glaube ich, der ganz wichtige Punkt, den man da benennen muss. Ne?
Wir nehmen es natürlich als, also in erster Linie natürlich Prävention, weil es das, wir wollen Schaden am Spielteilnehmer verhindern, ja, haben natürlich eine gewisse Form von Mitteln dafür zur Verfügung und dafür nutzen wir natürlich auch gern die Plattform FUVO. Aber du hast vollkommen recht, Horst. Wir haben in anderen Episoden schon über unsere Stiftung gesprochen, dass von jedem, ich sag mal, Lotto-Euro 20 Cent in die Stiftung fließen. Und auch von diesem Betrag gibt es feste prozentuale Anteile, die direkt an den Landessportbund hier in Berlin gehen. Dieser dann natürlich auch den Fußball mit unterstützt, weil es ist halt einfach eine... Ja, nicht nur Herzensangelegenheit, sondern es ist einfach unsere Verpflichtung als Landeslotteriegesellschaft über unsere Stiftung, natürlich auch den Sport zu fördern. Und ja, wir sitzen jetzt hier bei der Fußballwoche, aber ich denke, wen es interessiert, natürlich gerne mal schauen auf unserer Stiftungsseite, gerne mal vorbeischauen. Es gibt so viele tolle Projekte, auch in den Jugendsportbereichen, im Jugendfußball. Und da geht es dann nicht mehr um Prävention, was das Glücksspiel angeht, sondern natürlich klar der Umgang miteinander, Antidiskriminierungssachen, gegen Rassismus, so eine Sachen, die unsere Gesellschaft prägen. Und da sind wir natürlich gern bereit, unseren Beitrag über die Berliner Lottospieler zurück an den Landessportbund und dann natürlich auch bei den einzelnen Fußballvereinen entsprechend beizutragen.
Und trotzdem, Horst?
Wahlspieler, Spielerin der Saison.
Genau.
Ja, das ist eine Aktion, die wir jetzt ungefähr 10 Jahren immer im Frühjahr zum Saisonende hin gemeinsam mit dem Berliner Fußballverband durchführen, unterstützt eben von Lotto Berlin. Und die Berlinerinnen und Berliner sind also am Saisonende aufgefordert, den Profifußballer der Saison zu wählen, den Amateurtrainer, den Amateurfußballer und die Fußballerin der Saison. Also diese 4 Kategorien. Normalerweise schlagen wir in Beratung mit unseren Klassenmitarbeitern und Kollegen auf den Plätzen die 8 Nominierten in den 4 Kategorien vor, stimmen das mit dem Berliner Fußballverband ab und dann werden eben im Rahmen der EV-Veranstaltung, früher war es die Meisterehrung am Kleinen Wannsee, heute ist es meistens im Spätsommer in wechselnden Orten, werden diejenigen dann eben geehrt.
Horst, genau, diesen Ball muss ich mal auffangen, weil wir haben ja vorhin auch gerade drüber gesprochen, über die Rolle des Frauenfußballs. Und aktuelle Preisträgerin bei den Trainern, also aus der Saison 23/24, ist erstmalig die Trainerin der Frauenfußballmannschaft des FC Union. Also da sieht man, also auch da, gut, jetzt kann man vielleicht böswillig sagen, naja, die Herrenmannschaften, das war ja auch nicht die knackige Saison. Aber nein, eine unglaublich erfolgreiche Saison abgeschlossen, tolle Arbeit. Und man sieht eindeutig, dass Aileen Pöse vom FC Union Berlin da tolle Arbeit gemacht hat und die wurde halt einfach auch gewürdigt. Und von über 15.000 Menschen, die bei dieser Online-Befragung teilgenommen haben, ich finde, das ist auch eine unglaublich große Anzahl an Teilnehmern. Ja, wir reden ja hier über, ich sag mal, ja, Profisport, aber doch viel Amateursport. Und wie du schon sagst, über mehr als ein Jahrzehnt jetzt schon diese Preisverleihung. Und ich muss auch sagen, ich habe in Vorbereitung unserer Podcast-Episode noch mal ein bisschen geblättert, wer da schon als Preisträger dabei war. Und wenn man mal ein bisschen zurückschaut, Carsten Heine, sehr bekannter Trainer, war schon mit dabei. Auch, was mich persönlich sehr gefreut hat, Uwe Lehmann als Amateurtrainer von Lichtmerk 47. Mit dem habe ich noch zusammengespielt beim BFC. Ein toller Typ. Freut mich sehr. Aber auch, und das hat mich ja verrückterweise so ein bisschen den Kreis schließen lassen, Steffen Baumgart hat in der Saison 15/16 den Pokal gewonnen und zwar als Amateurtrainer vom Berliner AK. Verrückt. Also man sieht bekannte Namen, mitunter auch weniger bekannte Namen oder damals weniger bekannte Namen, aber mit tollen Preisträgern und zeigt halt einfach, dass das eine ganz tolle Preisverleihung hier im Berliner Fußball ist.
Ja, und wichtig ist eben auch die Würdigung wirklich der Amateurfußballer und der Amateurtrainer. Deswegen auch die Unterscheidung Profifußballer, Amateurfußballer der Saison und dass wir lediglich eine Kategorie haben, Amateurtrainer, also nicht die Profitrainer, weil sonst würden zum Beispiel solche Trainer wie von Lichtenberg 47 immer im Schatten stehen, der, sag ich mal, beiden prominenten Trainer, soweit sie denn erfolgreich sind.
Eben,
oder? Das war vorausgesetzt. Aber ich finde es eben wichtig, dass in diesen 4 Kategorien auch der Amateurfußball eben gewürdigt wird.
Dann bedanke ich mich jetzt bei euch beiden für dieses Gespräch. Ich persönlich habe ganz viel über die Fußballwoche gelernt, hatte vorher schon ganz viel Ehrfurcht, wenn man hier in diesem Raum sitzt mit den ganzen Archivzeitungen zurückgehend bis 1923, dann ist das nochmal unglaublicher. Und ich denke, die Fußballwoche ist eine Begleiterin für Generationen von fußballspielenden Berlinerinnen und Berlinern und alle, die sich in dieser Stadt für Fußball begeistern. Und ich glaube, genau deshalb, Christian, ist es auch so wichtig, dass in einer immer rasant schneller werdenden digitalen Welt es gilt, diese Berliner Institution zu erhalten.
Die Originale, genau. Die Originale, das ist auch ein Grund für die Kooperation. Die sehen wir als Lotto Berlin erhaltenswürdig einfach. Und deswegen greifen wir da gern mit unter die Arme, wenn es notwendig ist. Und ja, vielen Dank, Horst, für diese Mitnahme in die Welt vom Daily Planet.
Gerne.
Dann bleibt mir noch zu sagen, wir freuen uns natürlich, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt auch gerne wieder reinhören oder diesen Podcast empfehlen. Alle Informationen zu allem, was mit Lotto zu tun hat und natürlich auch diesen Podcast findet ihr unter lotto-berlin.de. Macht's gut.
Jackpot, der Podcast von Lotto Berlin. Finde uns überall, wo es Podcasts gibt und auf lotto-berlin.de.